Deutschlandfunk, Systemfragen.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Systemfragen. Kleine Rätselfrage am Anfang. Was haben Jens Spahn und einige Vertreter der letzten Generation gemeinsam? Sie haben sich denselben Vorwurf anhören müssen, sie würden Wasser predigen und Wein trinken. Sprich, sie wurden der Doppelmoral beschuldigt.
Wir wissen vor allem, wo es die Hauptansteckungspunkte gibt, nämlich beim Feiern, beim Geselligsein, zu Hause, privat oder eben in der Veranstaltung, auf der Party, im Club.
Das sagte Jens Spahn am 20. Oktober 2020 während der Corona-Pandemie im ZDF-Morgenmagazin. Der damalige Bundesgesundheitsminister war am selben Abend auf einem Spendendinner, laut Spiegel mit ca. 1000 Menschen. Die Bild schrieb außerdem, Gäste des Dinners hätten erzählt, dass die Masken direkt abgenommen wurden, man dicht beieinander stand und nur für Fotos die Masken wieder anzog. Am nächsten Tag wurde Spahn positiv auf das Coronavirus getestet. Ein anderes Beispiel, das kürzlich bei vielen Menschen für Empörung sorgte, als bekannt wurde, dass Yannick und Luisa, zwei Vertreter der letzten Generation, nach Thailand geflogen sind, hagelte es Kritik, etwa von vielen Politikern auf Twitter.
Was für eine unglaubliche Doppelmoral. Fliegen ist für die Klimakleber so lange schlecht, bis sie selbst im Flugzeug sitzen. Klimakleber und ihre Doppelmoral. Es ist schon bemerkenswert, dass man erst Berufspendler im Namen des Klimaschutzes nötigt, dann aber entspannt in den Flieger steigt. Erst Flughäfen blockieren, dann nach Asien jetten. Mehr Doppelmoral geht nicht.
Auf die Frage, wie die letzte Generation zum Vorwurf der Doppelmoral steht, hat uns ihr Sprecher Theo Schnarr geantwortet.
Ich kann diesen Grundimpuls auf jeden Fall verstehen. Wenn ich den Eindruck habe, okay, da sind Leute und die sagen mir, wie ich leben soll, und dann halten die sich nicht selbst dran. Aber das ist ja eben genau das, was sie nicht getan haben. Also das ist ja, wie gesagt, ganz explizit der Ansatz von der letzten Generation, eben zu sagen, Leute, wir müssen aufhören mit dem Finger zeigen. Du fährst aber Auto, ja, dafür hast du aber neulich ein Steak gegessen, dafür hast du immer noch kein Fahrrad oder ähnliches. Klar, es ist ein Teil davon, aber es wird die Welt nicht retten, sondern es ist ein großes systematisches Problem und es muss dementsprechend auch politisch gelöst werden.
Was ist dran am Vorwurf der Doppelmoral? Wann handelt es sich um eine berechtigte Kritik? Wann um ein Ablenkungsmanöver oder gar ein Totschlagargument? Das wollen wir heute genauer unter die Lupe nehmen, die aktuelle Forschung dazu beleuchten, Motive in der Literatur und in der Religion in den Blick nehmen und wir haben auch Passanten auf der Straße gefragt, welche Fälle von Doppelmoral Ihnen in den Sinn kommen.
Mir fällt vielleicht Kardinal Wölki ein, der auf der einen Seite etwas sagt, etwas beteuert, auf der anderen Seite aber durch sein Handeln im Grunde genommen jeden Tag zeigt, dass es ihm so ernst dann doch nicht ist damit.
Fußball und die Einkünfte der Profispieler. Ne?
Viele Leute sagen, ja, wir müssen also alle gleich sein. Aber ich möchte irgendwo arbeiten und Leute sagen mir, nein, diese Arbeit nicht für dich, weil du bist ein Mädchen.
Bei vielen Unternehmen, ob ihre Versprechungen, grüne Energie zu verkaufen, haltbar sind.
Doch warum sind so viele Menschen skeptisch? Und was empört sie genau?
Das plakative Eintreten für Ziele, hinter denen man in Wahrheit nicht steht. Und das finde ich nach wie vor verächtlich.
Ja, man muss das für sich selber irgendwo entscheiden, ne? Wie man sich morgens in den Spiegel guckt. Ne? Ich glaube, ganz moralisch kann keiner sein.
Die Politiker, die fliehen doch immer von da nach da. Die müssen erst mal aufpassen, nicht immer der kleine Mann.
Sie sporen uns an, Wasser zu trinken und selbst schwimmen sie im Sekt.
Wasser trinken und im Sekt schwimmen. Oder anders gesagt, Wasser predigen und Wein trinken, lautet eine bekannte Redensart, wenn wir es mit Doppelmoral, Heuchelei oder Scheinheiligkeit zu tun haben. Es gibt in diesem Zusammenhang viele Sprichwörter und Redewendungen, zum Beispiel erstmal vor der eigenen Haustür kehren oder wer im Glashaus sitzt, soll nicht mit Steinen werfen. Viele Geschichten dazu werden in Romanen und in der Bibel aufgegriffen. Dort findet man auch eine Antwort darauf, warum Menschen als Pharisäer beschimpft werden, denen man Heuchelei vorwirft. Und was hat es mit dem gleichnamigen Getränk auf sich?
Ein Kaffee mit Schnaps drin. Und die Legende besagt, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht, dass es einen strengen Pastor irgendwo in Ostfriesland gab, der seiner Gemeinde das Alkoholtrinken verbieten wollte, vor allem bei Hochzeiten. Er war dann wieder bei der Hochzeit eingeladen und alle trinken Kaffee. Aber er merkt, die werden trotzdem immer ausgelassener und fröhlicher. Und er probiert von einem dieser Kaffeetassen und merkt dann, dass unter der Sahne, die auf dem Kaffee oben drauf ist, eben der Schnaps abgedeckt wird und ruft dann aus, oh ihr Pharisäer. Und darum in vielen Cafés werden Pharisäer angeboten.
Roland Deines ist Professor für biblische Theologie und antikes Judentum an der Internationalen Hochschule Liebenzell und forscht zu den Pharisäern. Die Pharisäer waren eine einflussreiche, religiös motivierte Gruppierung im antiken Judentum und sind vielen durch die Auseinandersetzungen mit Jesus im Neuen Testament ein Begriff. Sie waren für ihr frommes Engagement bekannt und, so wird es ihnen nachgesagt, für das Zurschaustellen eben dieses Engagements.
Dahinter steckt die etwas problematische Übersetzung in der Lutherbibel, wo das griechische Wort, das wir im Neuen Testament als Heuchler finden, eben als Heuchler übersetzt wird. Es bedeutet eigentlich Schauspieler oder Darsteller. Damit ist gemeint, dass die Pharisäer sehr stark Frömmigkeit nach außen tragen, die sichtbare Seite der Frömmigkeit betonen. Wenn man das negativ wertet, dann wird daraus schnell ein Heuchler, der nur nach außen so tut, als ob und es nicht meint.
Dies sei aber nur eine Perspektive, die dann vor allem in der christlichen Rezeption verbreitet wurde. Christen werfen Pharisäern vor, Jesus nicht als Messias erkannt zu haben, obwohl sie Gott doch dienen wollen. In innerjüdischen Texten, so Roland Deines, galten die Pharisäer eher als Vorbilder des Volkes. Auch wenn es den historischen Pharisäern also ganz und gar nicht gerecht wird, hat sich der Pharisäer in der populären Wahrnehmung als eine Figur des Doppelmoralisten, des Scheinheiligen eingeprägt. Eine Übersetzung mit Folgen. Und so kommt die angeblich pharisäische Heuchelei heute in politischen Debatten, in journalistischen Beiträgen und in Getränkeform in Cafés vor.
Die würde ich gern von der Speisekarte entfernen.
Die Motive der Doppelmoral und Heuchelei ziehen sich durch die Geistesgeschichte. So ist in der jüdischen Literatur auch die Rede von den Gefärbten, die etwas vorgeben, das sie nicht sind. In der islamischen Tradition spricht man von der Riya, der Augendienerei. Und auch außerhalb religiöser Kontexte sind die Doppelmoralisten bekannt.
Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß es, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser.
Rüdiger Bittner, emeritierter Professor für Philosophie an der Universität Bielefeld, beschäftigt sich mit Philosophie in der Literatur und zitiert die berühmte Stelle aus Heinrich Heine, Deutschland, ein Wintermärchen. Hier geht es darum, dass Vertreter der Kirche und Funktionäre vom Volk erwarten, die leidvollen Lebensumstände auszuhalten, es sich selbst aber sehr viel besser gehen lassen. Ein etwas weniger prominentes Beispiel findet sich im Roman Flegeljahre von Jean Paul.
Der hat am Anfang eine wunderbare Szene aufgestellt, wo eine Erbschaft eröffnet wird und die sieben Erben, prospektiven Erben, sitzen da und es wird ihnen nun die Aufgabe gestellt, wer als erster Tränen um den abgestorbenen Erblasser weint, der kriegt ein Haus frei. Und nun sitzen sie da und versuchen zu weinen. Das finde ich meisterlich dargestellt, wie einer heuchelt. 1804 ist das geschrieben. Also dieses kritische Bild auf die Scheinheiligen, auf die Benutzer der Heiligkeit für bestimmte Zwecke, das ist schon geblieben.
Doppelmoral, Heuchelei und Scheinheiligkeit sind also beliebte Themen in Literatur und Theologie, in manchen Zeiten ganz besonders.
Sobald wir mit Leuten zu tun haben, die berufsmäßig sagen, wie man richtig handelt, da fragt man sich natürlich, sind deren Reden bloße Reden oder ist an denen was dran? Und das muss am Anfang der Neuzeit virulent geworden sein.
In Zeiten, wo man Sündenböcke braucht, in Zeiten, wo nun eine Gesellschaft sich fragmentiert und es Othering gibt, die da und wir, da bieten sich dann diese polemischen Bilder und Verwerfungen an.
Mein Kollege Luca Rehse-Knauf hat recherchiert zu Motiven der Doppelmoral in Literatur und Religion. Und er ist jetzt bei mir im Studio. Du hast auch die sozialpsychologische Forschung zur Doppelmoral unter die Lupe genommen. Findet sich da eine Antwort darauf, wann und warum sich so viele Menschen über Heuchelei und Doppelmoral empören?
Ja, dazu findet man in der Forschungsliteratur mehrere Erklärungsansätze. Etwa, dass Doppelmoral die Inkonsistenz zwischen Worten und Taten hervorhebt. Das lehnen Leute ab, also eben nicht sagen, was man tut und tun, was man sagt. Oder man erklärt es sich dadurch, dass Heuchler so wahrgenommen werden, dass sie absichtlich unmoralisch handeln. Denn sie verurteilen es ja bei anderen. Das heißt, man könnte meinen, sie wüssten es besser. Eine andere Hypothese schlägt die US-amerikanische Psychologin Jillian Jordan von der Harvard Business School mit Kolleginnen vor in einer Studie von 2017. Doppelmoral werde deswegen so negativ bewertet, weil man dadurch ein falsches Signal über sich selbst sendet.
Das heißt, man erschleicht sich sozusagen eine soziale Reputation oder einen sozialen Vorteil und stellt sich besonders gut dar, ohne die Kosten dafür überhaupt zu tragen.
Das ist Alexa Weiß von der Universität Bielefeld, Sozialpsychologin, die auch zu Doppelmoral forscht.
Das heißt, es ist schlimmer, als wenn man sich einfach nur unmoralisch verhält und das zugibt oder beispielsweise lügt und sagt, ich mache XY nicht, aber man macht es trotzdem, sondern man richtet auch noch über andere und sendet deswegen über die Maßen ein Signal, dass man selber eigentlich besser ist moralisch. Und das kommt ganz schlecht an.
Das kommt schlecht an, klar, das kann man nachvollziehen. Aber hat es auch Folgen für diejenigen, denen Doppelmoral oder Heuchelei vorgeworfen wird?
Ja, es kann auf jeden Fall Folgen haben. Es kann zu sozialem Ausschluss führen, Leute distanzieren sich und es kann auch Vertrauen zerstören. Ja, also erhebliche soziale Folgen, wenn man denn überführt wird.
Wie geht man denn überhaupt vor bei solchen Untersuchungen? Mit welchen Methoden werden welche Aspekte der Doppelmoral eigentlich untersucht?
Da werden den Probandinnen hypothetische Szenarien vorgelegt etwa, die sie dann bewerten sollen. Und Fragen, die da untersucht werden, sind zum Beispiel, was begünstigt Doppelmoral? Laut einer Studie von Sozialpsychologe Joris Lammers und Kollegen sind etwa Leute, die sich mächtig fühlen, eher anfällig. Alexa Weiß hat hier vor allem den Einfluss von Misstrauen untersucht, mit verschiedenen Szenarien, die sich um mehr oder weniger vertrauenswürdige neue Kollegen gedreht haben, die dann etwa das Versprechen, eine Aufgabe zu erledigen, gebrochen haben.
Und da haben wir eben herausgefunden, dass wenn dem neuen Kollegen oder der neuen Kollegin misstraut wurde, dass dann doch ein deutlicher Effekt der ja selbstdienlichen Doppelmoral gefunden wurde. Das heißt, solche Verhaltensweisen haben die ProbandInnen als akzeptabler bewertet, wenn sie selber sich so verhalten würden, als wenn der neue Kollege sich so verhalten würde. Wenn man aber einen neuen Kollegen präsentiert hat, der sehr vertrauenswürdig und freundlich erscheint, dann haben die Probandinnen und Probanden dieselben Verhaltensweisen für sich selber strenger bewertet als für den neuen Kollegen. Und das spricht eben dafür, dass Misstrauen oder Vertrauen einen starken Effekt ausüben kann auf Doppelmoral, entweder in die eine oder in die andere Richtung.
In die eine oder andere Richtung? Heißt das, Doppelmoral hat möglicherweise auch positive Seiten?
Ja, wenn man das so nennen will. Man ist, so die Ergebnisse von Alexa Weiß und Kollegen, mit seinen Vertrauten oft nachsichtiger als mit sich selbst.
Also ich fände es schlimmer, wenn ich meinen besten Freund anlüge, damit ich heute nicht mich rausbewegen muss mehr, als wenn mein bester Freund mich aus demselben Grund anlügen würde. Und das könnte doch einigermaßen Grund zur Überraschung bieten. Das haben wir aber sehr häufig gefunden, diesen Effekt, diese fremddienliche oder freundesdienliche Doppelmoral, wenn man das so ausdrücken möchte.
Wenn wir uns jetzt aber nochmal die gesellschaftlichen Debatten anschauen, da geht es ja eher um die selbstdienliche Doppelmoral. Also sprich, wenn man an sich selbst weniger strenge Maßstäbe anlegt als an andere. Aber wie kann man in einer Welt, in der ja irgendwie jeder Fehler macht, moralisches Engagement zeigen, ohne gleich den Doppelmoralvorwurf zu riskieren und dadurch vielleicht auch die Lust am Engagement zu verlieren?
Ja, das fragen sich auch Jillian Jordan und Rosanna Sommers in einer Studie aus dem letzten Jahr und schlagen da, basierend auf ihren Ergebnissen, vor, etwa zuzugeben, wenn man eine Norm oder Regel bricht, für die man sich eigentlich stark macht. Man solle auch nicht versuchen, perfekt dazustehen oder großartig Lorbeeren zu kassieren, sondern anerkennen, dass die weniger lobenswerten Handlungen genauso Teil der eigenen Person sind. Der ehrliche Heuchler nennen sie das. Und Alexa Weiß gibt noch zu bedenken, dass ein bisschen Doppelmoral für eine Gesellschaft auch nicht immer hinderlich sei.
Denn alle Menschen möchten irgendwie ihr eigenes Interesse verfolgen und möchten sich hier und da mal was rausnehmen und so ein bisschen ihr Stück vom Kuchen abhaben sozusagen. Und wenn die Folge aber wäre, dass wir immer moralische Normen nicht mehr hochhalten dürften, nur weil wir uns im konkreten Kontext auch mal nicht daran halten, dann könnte das ja auch dazu führen, dass gewisse Normen oder Gesetze doch sehr stark aufweichen würden. Und vielleicht ist ein Mittel da eben auch die Doppelmoral, dass man einerseits eben eine Norm hochhält im Abstrakten, aber in konkreten einzelnen Fällen davon abweicht, aber eben nicht immer und nicht unter allen Umständen und nicht im maximalen Ausmaß.
Soweit ein kleiner Überblick über sozialpsychologische Erkenntnisse zur Doppelmoral. Ganz herzlichen Dank, Luca Rehse-Knauf. Vorwürfe der Doppelmoral oder Heuchelei kennt man aus allen Zeiten, wobei sie mal mehr oder weniger Konjunktur haben. Ich habe vor der Sendung mit dem Logiker Daniel Pascal Zorn über aktuelle Vorwürfe von Doppelmoral gesprochen. Er forscht zu philosophischen Prinzipien an der Uni Wuppertal. Von ihm wollte ich zunächst wissen, inwiefern Vertreter der letzten Generation, die Flugreisen wegen ihrer Klimaschädlichkeit kritisieren, selber mit gutem Beispiel vorangehen müssen.
Bei der letzten Generation ist es so, dass die Normen, auf die sich die letzte Generation bezieht, eben auch Normen sind, die in Sachgründen wurzeln. Also das sind nicht einfach nur ausschließlich moralische oder ethische Forderungen, die man einfach subjektiv so aufstellt, sondern diese Forderungen haben auch einen Sachgrund, nämlich, dass man zum Beispiel Emissionen verringern soll. Und dieser Sachgrund wiederum wurzelt in wissenschaftlicher Forschung zum Klimawandel, in der sehr umkämpften Diskussion darum, welche Einflüsse auf den Klimawandel wofür verantwortlich sind. Und insofern ist das schon mal komplex. Das ist nicht nur eine moralische Forderung, sondern da gibt es auch noch einen Sachgrund.
Gelten für Politiker andere Maßstäbe als für Klimaaktivisten?
Natürlich, weil sie ja auch als Repräsentanten gewählt wurden. Das heißt, ein Politiker muss ein bestimmtes Versprechen oder ein bestimmtes Programm repräsentieren. Sein Mandat bedeutet, er hat die Verantwortung, etwas Bestimmtes zu repräsentieren. Und er bekommt natürlich Kritik ab in dem Moment, wo diese Repräsentation nicht mehr funktioniert. Das heißt, seine Handlung basiert auf dem Repräsentationsversprechen, während die Handlung von Aktivisten zunächst einmal schwierig ist. Das heißt nicht, dass das unproblematisch ist, wenn man in den Urlaub fliegt, aber von anderen fordert, nicht zu fliegen. Das bedeutet aber, man darf es nicht gleichsetzen. Aktivisten sind keine Politiker und Politiker stehen sehr viel mehr unter dem Druck, einer Repräsentation zu entsprechen, weil sie Politiker sind, weil sie repräsentieren.
Also wird hier nicht mit zweierlei Maß gemessen? Liegt hier kein widersprüchliches Verhalten vor?
Weil ein Aktivist in den Urlaub fliegt oder vielleicht auch für ein paar Monate woanders hin, wird das, was er behauptet, deswegen nicht falsch. Und das ist der falsche Rückschluss, den man zieht, wenn man sagt, wenn Aktivisten in den Urlaub fliegen, dann schaden sie ihrer Botschaft. Nein, das würden sie nur tun, wenn diese Botschaft rein moralisch wäre. Das ist sie aber nicht.
Inwiefern ist dann der Vorwurf der Doppelmoral ein Ablenkungsmanöver oder gar ein Totschlagargument?
Insofern, als dass man mit diesem Vorwurf natürlich das Anliegen von Aktivisten, deren Forderungen einen bestimmten Sachgrund haben, verschieben kann. Also indem man sagt, jemand wird den Forderungen, die er an andere erhebt, selbst nicht gerecht, macht man diese Forderungen zu einem bloß subjektiven Ding, zu einer subjektiven Überzeugung, zu einer Glaubenseinstellung, die eigentlich keine Sachgründe hat, sondern die nur begründet ist im subjektiven Glauben und Meinen. Das heißt, der Vorwurf der Doppelmoral hilft dabei, eine sachliche Frage ins rein moralische zu verschieben. Und dann kann man sagen, ja, wenn die Aktivisten selber in den Urlaub fliegen, also für sich kein Problem sehen, aber das nur anderen vorschreiben wollen, dann ist ja ihre Kritik vernachlässigbar. Und das ist der Fehlschluss, der eben passiert, wenn man diese Repräsentation der Aktivisten, die komplexer ist als die eines Politikers, auf diese Weise interpretiert.
Wird der Vorwurf der Doppelmoral in der öffentlichen Debatte heutzutage eigentlich besonders schnell erhoben? Gibt es einen inflationären Gebrauch, insbesondere vielleicht in den sozialen Medien?
In den sozialen Medien wird sehr gerne erstens der Anspruch so weit ausgeweitet, also entweder in eine Verabsolutierung, niemand oder jeder, sodass man immer einen persönlichen Vorwurf draus machen kann und damit mit diesem dann Totschlagargument jeden Anspruch zurückweisen kann. Und man kann auch eine Inflation feststellen von moralistischer Argumentation, die versucht, ununterbrochen die jeweiligen ideologischen Gegner unter Druck zu setzen. Und das betrifft jetzt nicht eine Seite mehr oder die andere weniger, sondern das ist tatsächlich ein Mittel der Wahl ganz vieler verschiedener ideologischer Seiten.
Diese Verabsolutierung scheint demnach ein Problem zu sein, das einen konstruktiven gesellschaftlichen Diskurs verhindert. Wie könnte so einer in Gang kommen, damit man nicht in gegenseitigen Vorwürfen von Doppelmoral stecken bleibt?
Wenn ich einen Diskurs möchte, dann muss ich meinen eigenen Anspruch einschränken und dann muss ich den Weg suchen und die Frage stellen, gibt es über die Mittel der Provokation und der Polemik und der moralischen Erpressung und des moralischen höheren Status, also ich bin moralisch besser als du, also all diese Formen sozialer Erpressung eigentlich, gibt es darüber hinaus auch Möglichkeiten, noch einmal darüber zu sprechen, wie man gesellschaftlich auf gemeinsame Wertvorstellungen kommt. Und das ist natürlich anstrengend, das bedeutet Diskurs, das bedeutet aber auch, dass die Leute, die die ganze Zeit ihre Interessen durchsetzen wollen, nicht immer die nächsten Mittel wählen, das heißt, andere Menschen hinsichtlich ihrer Werte, ihrer Gefühle und anderer subjektiver Überzeugungen zu manipulieren. Und das ist ein Problem, das haben wir, seitdem es Gesellschaften gibt. Das ist, denke ich, nicht etwas, was wir jetzt heute oder morgen lösen können. Deswegen bleibt es eine beständige Aufgabe.
Sagt der Philosoph Daniel Pascal Zorn von der Uni Wuppertal. Was steckt hinter den Vorwürfen der Doppelmoral? Das wollten wir heute in den Systemfragen wissen und haben die Argumentationslogik dahinter genauer geprüft, von Sozialpsychologen, Theologen und Philosophen erfahren, dass wir an uns selbst, an Fremde und Freunde, Aktivisten und Politiker oft unterschiedlich hohe moralische Standards anlegen und dass Absolutheitsansprüche den gesellschaftlichen Diskurs eher nicht voranbringen. Nächste Woche geht es in den Systemfragen mit Katrin Kühn übrigens um das Thema Nachhaltigkeit. Was bestimmt unsere Beziehung zu unseren Dingen? Danke soweit fürs Zuhören. Noch einen schönen Abend wünscht Dörte Hinrichs.